Danke, René. Ich glaube, das lassen wir gelten. Weil die man können ja Pause drücken bei YouTube. Umgekehrt ist das nicht möglich gewesen. Darum entweder schalten sie sich jetzt gerade zu oder sie drücken Pause. Fasten heisst nichts essen. Oder? Der schüttelt den Kopf. Nein. Schon auch, aber es geht um viel mehr. Fasten ist mehr als ein Essensverzicht. Das ist das, was wir die letzten paar Mal, glaube ich, ausführlich haben versucht, auf den Punkt zu bringen. Es ist ein äußeres Zeichen für etwas viel Wichtigeres. Das Zitat war brillant, das du da am Anfang gebracht hast. Es ist ein äußeres Zeichen für etwas, was in unserem Herz passiert und woher wir unsere Befriedigung abholen. Und ja, das kann man im Fasten drin zum Ausdruck bringen. Oder das kann uns helfen, auf so eine Spur zu kommen. Aber es geht nicht einfach schlicht ums Nicht-Essen, einfach um mich selber zu quälen damit. Sondern, dass wir uns ihm ganz hingeben. Dass wir uns von ihm fühlen lassen. Und wenn Jesus in Matthäus 4,4, und das ist so ein Abschnitt, den ich dir ans Herz lege, daheim einmal zu lesen. Matthäus 4, weil haben wir heute keine Zeit dafür, aber es lohnt sich vielleicht auch, wenn du fastest, den einmal zu lesen. Dort sagt Jesus, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern auch von dem allem, wo Gott ihm zusagt. Dann bringt Jesus eigentlich damit genau das zum Ausdruck. Es geht nicht in erster Linie ums physische Essen oder nicht Essen, sondern um all die anderen Aspekte, wo Gott uns nährt, unsere Seele nährt damit. Das ist das, wo wir die letzten Mal so versucht haben, aufs Tablet zu bringen. Und ich freue mich ganz besonders, dass es eine Reihe ist, wo wir in Hinwil da, als Viva Kirche Hinwil, aber auch zusammen mit der Kirche Neuwies in Uster machen dürfen. Und jetzt haben wir 10 ab. Und jetzt sind sie definitiv zugeschaltet. Und hey, jetzt versuchen wir das umzukehren. Letztes Mal, ich weiss nicht, ob ihr es gehört habt, habe ich versucht, dass die Ostermer uns da einen Applaus geben und jetzt lassen uns lauter sein, als die Crew in Oster war und den Oster zuklatschen. Ich glaube, das war mindestens gleich laut, wenn nicht noch ein bisschen lauter. Aber vielleicht hilft es auch, dass wir da ein bisschen einen kleineren Raum haben. Aber sind ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, sind ihr zugeschaltet und wünsche euch auch ganz, ganz einen spannenden Morgen mit all den anderen Teilen, die ihr nachher auch noch habt in Oster. Fasten. Was macht Fasten mit uns? Das ist so der Untertitel, der über dem Sonntag steht. Und ich weiss nicht, wo du innerlich stehst. Ob du dir irgendwo schon vorgenommen hast, bei einer von diesen Fastenvarianten mitzumachen. Wir haben ja so eine Liste erstellt, so ein Übersichtsblatt, wo es verschiedene Varianten gibt. Liegt bei euch draussen im Flyerständer auf, hat noch ein paar Exemplare. Und in Oster auch, im Foyer, findest du das Übersichtsblatt, hat noch genug neu ausgedruckte Exemplare. Ich weiss nicht, ob du dich schon entschieden hast, bei einer von dieser Varianten mitzumachen. Oder ob du denkst, hey, das ist ein Thema, das ist für mich nicht dran. Dich eher schwer tust mit dem Thema Fasten. Und es ist mir ganz wichtig, nochmals zu betonen heute, du musst da nicht mitmachen. Hey, du bist kein besserer Christ, ob du mitmachst oder nicht. Es ist eine Einladung. Ja, definitiv. Vielleicht auch eine Einladung, deine Komfortzone zu erweitern, so mit dem Bild von der Schallmauer. Der René hat es angetönt. Aber es ist auch völlig okay, wenn du sagst, hey, nein, das ist nichts für mich. Und wenn du mitmachst, dann ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist kein Wettkampf. Es geht in keiner Weise darum, wer jetzt da irgendwo die krassere Variante macht oder auf noch mehr verzichtet oder irgendwie vielleicht noch länger mitmacht und vielleicht noch einen Tag anhängt oder was auch immer. dann wären wir völlig falsch, auf einer falschen Spur, wenn wir das so als einen Wettkampf sehen würden. Die Frage ist, eine Frage zwischen dir und Jesus. Was ist dein ganz persönlicher nächster Schritt? Was ist das, was dir helfen könnte, irgendwo in dieser Beziehung zu ihm zu wachsen? Und auch das ist das Bild von der Schallmauer, wo du mit ihm ringen darfst. Was könnte für dich dran sein? Und wenn du dich jetzt noch nicht entschieden hast und noch nicht weißt, ob du mitmachst oder überhaupt nicht, dann ring mit dieser Frage und red mit ihm. Red mit ihm, was für dich dran ist, wie du vielleicht schaffst, eine Variante zu finden, wo du ihm Raum geben kannst. Und es ist spannend, ich habe mit verschiedenen Leuten geredet. Es gibt ein bisschen alles. Es gibt einige Leute, die bei diesen 5 Tagen Buchinger Fasten mitmachen. Es gibt aber auch ein paar, die sagen, nein, hey, das mit dem Daniel Fasten, das ist das Ideale für mich. Und wieder andere sagen, hey, ich lasse einfach Süße weg. Und die haben das zum Teil schon angefangen, Süße wegzulassen. Und ich habe jemanden, der sagt, hey, auch das fällt mir schon schwer. Normalerweise liebe ich meinen Kaffee mit ganz viel Milch und ganz viel Zucker. Jetzt lasse ich den Zucker im Kaffee weg und die Milch im Kaffee weg und trinke den Kaffee einfach mal bitter, hat die Frau mir gesagt. Und versuche in diesem bitteren Geschmack vom Kaffee die Nähe zu Jesus zu suchen. Und wieder andere, die sagen, hey, ich ziehe das gerade noch durch bis zu Ostern. Du merkst, es geht nicht um die äußere Form. Ich will dich nicht für eine äußere Form gewinnen. Oder wir wollen dich nicht für eine äußere Form gewinnen. Sondern, dass du den Weg findest, wo der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Wenn man nämlich bei Matthäus 4 zurückspulen, dann sehen wir, es ist der Heilige Geist, der Jesus in die Wüste geführt hat. Nicht irgendwelche menschlichen Gedanken und Überlegungen. Und das ist die Einladung an dich, auch heute Morgen. So soll es auch bei uns sein, dass wir uns von Gott, von dem Heiligen Geist an die Hand nehmen lassen und etwas machen, was passt. Und dann möchte ich als Zweites aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast es auch angetönt, René. Ich habe mit ein paar gesprochen, wo, wenn ich das da sage, oder? Es geht darum, wie können wir dem Jesus mehr Raum schaffen? Wie können wir die Ersatzbefriedigung auf die Seite schieben? Wo dann so geantwortet haben, ja, aber Chris, das geht viel besser, wenn ich auf Smartphone verzichte oder auf Netflix verzichte. Warum soll ich das irgendwie mit Essen in Verbindung bringen? Und ja, ich muss zugeben, das stimmt so ein bisschen. Mindestens auch. Aber gleichzeitig, wenn man so die Bibelstellen lesen, die wir in den letzten Wochen auch angeschaut haben, dann merken wir, die Bibel beschreibt uns Fasten als eine geistliche Übung, die immer irgendwo auch an etwas Essensmässiges geknüpft ist. Und wenn die Bibel sagt, es macht etwas mit uns, wenn wir beim Fasten irgendwo das Essen mit im Blick haben, und beim Essen ansetzen, in irgendeiner Art und Weise, was auch immer das ist, dann ist es eine Spur, die uns schlichtweg einfach auch mal neugierig machen darf. Und man sagt, hey, wenn die Bibel sagt, dann muss es etwas dran haben, wenn ich es vielleicht noch nicht komplett verstehe. Und wir haben das letzte Mal davon gehabt, natürlich ist es gut, wenn ich dann auch noch die anderen Sachen anhänge oder zunehme. Aber wieso, dass das so ist, was Fasten mit uns macht, das ist das, was wir heute ein bisschen vertieft möchten anschauen miteinander. Matthäus 17 und Markus 9, dort wird uns so eine Story erzählt, in beiden Evangelien, wo die Jünger allein unterwegs sind. Die Jünger sind unterwegs und Jesus ist nicht bei ihnen. Und dann kommt eine Gruppe von Menschen zu diesen Jüngern und sie sagt, hey, ihr seid doch Nachfolger von dem Jesus. Wir haben ein Problem. Das ist ein Kind. Und das ist krank. Das ist besessen von einem Dämon. Euer Meister, euer Jesus heilt so Menschen einmal. Und ihr, die ja seine Jünger sind, könnt ihr uns nicht auch helfen. Und jetzt können wir uns die Jünger so vorstellen, wie sie vielleicht ein bisschen in die Schweiz kommen. Ein bisschen überlegen und denken, ja, mal eigentlich haben sie recht. Wir sind ja schon ausgeschickt worden zum Heilen. Also gut, wir helfen dem Kind. Und sie versuchen, den Dämon auszutreiben. Aber es passiert nichts. Matthäus 17, kannst du das nachlesen. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt, ich weiß auch nicht, ich stelle mir das so vor, irgendwo die Menschenmenge ist da und es passiert nichts und irgendwo von weitem kommt Jesus dazu. Fragt, was da passiert und was gerade abgeht, dass es jetzt gerade ein Trubel ist da. Und dann lesen wir, was passiert, wo Jesus dazugekommen ist. Jesus bedrohte den Dämonen, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und dieser verließ den Kranken. Vom selben Moment an war der Junge gesund. Hey, bei Jesus funktioniert instant das, was bei den Jüngern nicht funktioniert hat. Dann ist es peinlich gewesen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall fragen sie nicht gerade, was los gewesen ist, sondern erst, wo sie wieder allein gewesen sind mit Jesus, fragen sie: Jesus, was ist passiert? Warum haben wir das nicht auch können? Und Jesus, die Antwort ist ein bisschen brutal. Da steht, er war ärgerlich über seine Jünger, wieso sie es dann immer noch nicht geschnallt haben. Und er antwortet ihnen: Diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausfahren. Das ist in der Parallelstelle, kommt das so pointiert uns entgegen. Und ja, wenn du jetzt eine moderne Bibelübersetzung, vielleicht eine Hoffnung für alle von dir hast, kann es sein, dass das Fasten nur in der Randnotiz steht. Aber du wirst merken, es ändert gar nichts an der Aussage. Jesus macht deutlich an dieser Stelle, wo er den Jüngern fast ein bisschen Tadel entgegenbringt, dass geistliche Autorität nicht aus Technik oder aus Routine passiert. Also nicht daraus, dass man weiss, wie es funktioniert oder wie es funktionieren soll, sondern aus dieser tiefen Verbindung mit Gott selber. Aus dieser Beziehung, aus dem Nächsein. Elisabeth hat uns das mit dem Brutpaarbild aufgemalt auf dem Flipchart. Und Gebet und Fasten steht an dieser Stelle für geistliche Abhängigkeit. Für das Vertrauen, nicht meine Kraft wirkt jetzt, sondern seine Kraft wirkt. Und wir merken an dieser Stelle, geistliche Kämpfe brauchen geistliche Mittel. Und jetzt ist es einfach, da einfach so ein bisschen hinzuschauen und zu sagen, ja, die Jünger haben es wieder mal nicht so gut gemacht. Wir machen es besser. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Tendenz wie die Jünger. Oder sind eine ähnliche wie wir heute. Du kannst von beiden Seiten anschauen. Tendenz, aufs Natürliche zu schauen. X-mal haben die Jünger gesehen, wie Jesus jemanden heilt. Also mindestens sie haben die Vorderbühne gesehen, die Worte, die Oberfläche gesehen, was Jesus macht, wenn er jemanden heilt. Und jetzt denken sie sich wahrscheinlich in dem Moment, okay, wir wissen ja, wie es geht, jetzt kopieren wir das. Und sie versuchen, den Jesus nachzuahmen. Aber was passiert? Sie kopieren so das Äußerliche, das Menschliche, sie kopieren die Vorderbühne. Und nicht das, was tief zwischen Jesus und Gott abgegangen ist, in dem Moment, wo er heilend unterwegs ist. Und vermutlich haben sie ja schon gebetet, das können wir noch nicht anreden. Aber vielleicht war es so ein Gebet, wo sie versuchen, im Gebet so die richtigen, vollmächtigen, geistlichen Worte zu finden, dass es dann funktioniert. Anstatt die tiefe Nähe, die Beziehung zu suchen, die Verbindung und zu sagen, Gott, wir können es nicht mehr, du musst. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, ist das etwas, wo wir sagen, das kennen wir alle. Dass wir auf unseren natürlichen Sinn schauen, auf das schauen, was unsere menschlichen Möglichkeiten sind, das, was vielleicht unser Umfeld, vielleicht auch andere Christen sagen, dass es möglich ist. Und ohne, dass wir es merken, besteht unser Glaube, so ein bisschen wie bei den Jüngern, mehr aus dem Natürlichen. Also wir versuchen, Gott in unser Natürliches hineinzuziehen, anstatt, dass wir Gott einmal ganz zweckfrei anschauen, die Beziehung zu ihm suchen und sagen, ja, was ist denn dein Gedanke über eine Situation? Was soll ich jetzt tun? Wie wirst du jetzt handeln? Und quasi versuchen, den Himmel oben runterzuziehen und nicht Gott in uns Ding hineinzuziehen. Versuchen, aus seiner Fülle zu agieren. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern an dieser Stelle vorwirft. Und darum war es ein bisschen ärgerlich, weil er denkt, hey, das hätten die langsam schnallen. Und wenn wir jetzt im Neuen Testament weiterblättern, das Thema von der geistlichen Sinn, vom Schärfen von unserem geistlichen Sinn, den Blick auf Gott statt auf unser Natürliches zu richten, das ist ein Thema, das zieht sich durch den Brief von Paulus durch wie kein zweites. So eine von den pointiertesten Stellen, wo wir wahrscheinlich auch viele von uns kennen, finden wir im Hebräer 5,11. Dort redet Paulus ausführlich darüber, was es denn braucht, um ein reifes Leben zu haben als Christ. Und das ist die Stelle, wo er so von Milch und fester Nahrung redet, die zwei Vergleiche hat. Und jetzt muss man schauen, was die Pointe von diesem Text ist. Hebräer 5,14. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, also geistlich reife Menschen, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Geübte Sinn. Mit anderen Worten, der Sens da ist, reife Menschen haben geübte Sinn, haben geistliche Sinn, die ihnen helfen, Gottes Sicht, die Sicht vom Himmel, auf eine Situation anzuwenden und das zu erkennen und nicht bei ihrem menschlichen Denken bleiben. Und die heisse Lektion, die Paulus da seinen Leser lernt, ist, dass die geistlichen Sinn nicht einfach so automatisch da sind. Darum das Bild, der Vergleich von am Anfang hat man Milch und irgendwann später kommt die feste Nahrung. Er sagt an dieser Stelle, hey, die geistlichen Sinn, oder da wortwörtlich, die müssen im Fall geschult werden. Die brauchen Gewöhnung, die brauchen Übung. Das passiert nicht einfach automatisch. Automatisch passiert das andere. Oder wenn wir noch eine zweite Stelle dazu nehmen, noch direkter im 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch den Geist Gottes. Und dann auf der anderen Seite, Vers 15. Der von Gottes Geist erfüllte Mensch kann alles beurteilen. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können diese Gedanken verstehen. Hey, die Stelle ist knallhart. Du kannst mit deinem natürlichen menschlichen Sinn Gottes Perspektive nicht erfassen. Männer, Unsinn ist es mit unserem menschlichen natürlichen Sinn. Hey, starkes Wort. Aber gleichzeitig heisst es, mit dem geistlichen Sinn, mit denen kannst du Gottes Gedanken verstehen. Mit denen kannst du die Sachen richtig beurteilen. Und noch krasser, da heisst es unmissverständlich im letzten Satz, wir haben schon alles, was wir dazu brauchen. Jesus Christus hat uns mit seinem Geist alles gegeben. Es ist da. Und jetzt Verknüpfung zuvor, oder es braucht das Training, dass wir es dann auch sehen und dass wir uns nicht vom ersten Teil blenden lassen. Und wenn man das jetzt nochmal in die Story von Jesus mit seinen Jüngern einbettet, das ist das, was Jesus den Jüngern vorgeworfen hat. Dass sie die geistliche Ebene gehabt hätten, als die Crew, die mit ihm unterwegs war. Aber der natürliche Sinn mehr Gewicht gegeben haben, offensichtlich bei dieser versuchten Heilung. Und weil sie mit dem falschen Blick unterwegs waren, hätte das nicht funktionieren können. Und gell, wenn wir jetzt sagen, es ist beides da. Mein natürlicher Sinn, aber auch mein geistlicher Sinn. Es ist beides da. Dann ist die grosse Frage, wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Oder wie gelingt es eben, das Geistliche rauszufiltern, sodass ich es lauter höre? Ich glaube, das ist die grosse Frage in unserem Christsein. Wie gelingt es im Lärm von meinem Leben, und der Lärm ist da bei uns allen, die geistlichen Sinn lauter zu hören als die natürlichen Sinn. Und du ahnst vermutlich, auf was rausläuft. Die einen sind am Schmunzeln. Jesus hat den Jüngern gesagt, du Gebet und Fasten. Das war die Antwort bei dieser Stelle. Du Gebet und Fasten. Die Bibel beschreibt uns Fasten unter anderem als so eine geistliche Übung, wo wie keine zweite hilft, den Filter einzustellen, um die geistlichen Worte zu hören und nicht unsere menschlichen. Du kannst dir das vorstellen, so ein bisschen wie bei so einem alten FM-Radio. Vielleicht kennst du das noch. Wenn man das Radio kennt, früher, oder, da schwirren alle möglichen Radiosendungen im Äther rum, in der Luft rum. Alles gleichzeitig. Irgendwo Nachrichten, Schlager, Pop, alles Mögliche schwirrt gleichzeitig rum. Alles ist da. Aber was wir machen ist, erstens einmal, wir müssen das Ding einstellen. Und jetzt müssen wir da noch die Frequenz wählen. Merken wir, heutzutage hat es nicht mehr so viele Sender da drauf. So ein bisschen leislich, he? Und vielleicht magst du dich noch erinnern, wenn du mit dem Auto unterwegs warst, oder, und so eine Frequenz eingestellt hast, hätte es auch können sein, dass du in eine Zone kommst, wo irgendwie plötzlich zwei Sender empfängst. Und du hast vom einen und vom anderen immer ein bisschen etwas gehört. Je besser du die Frequenz triffst von dem Sender, den du hören willst, desto klarer hörst du die Aussage von dem Sender. Desto störungsfreier hörst du das, was du hören willst. Und das ist genau die Geschichte da. Fasten hilft uns, die Frequenz einzustellen. Und zwar die Frequenz nicht auf unser menschliches Denken einzustellen und auszurichten, sondern auf die geistlichen Sinn auszurichten. So einzustellen, dass sie laut und klar sind, dass der Heilige Geist in unserem Leben laut und klar ist. Und nicht all die anderen Nebengeräusche, die gleichzeitig auch noch da sind. Und das ist wirklich so eine der Pointen. Die Sachen, die uns ablenken, und die Stimme von Gottes, die sind beide gleichzeitig parallel da. Die Frage ist, auf was stellen wir uns ein? Und gell, vielleicht tönt das jetzt so ein bisschen harmlos mit dem Beispiel vom Radio. Darum habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht. Auch ein bekanntes Bild. So eine Schemazeichnung, wo der Mensch, das war der Radio, genau, wo der Mensch als Körper, Seele und Geist bestehend darstellt. Ich glaube, viele von uns kennen das Schema. Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen durchdenken, nachdem Gott den Mensch geschaffen hat, also er hat zuerst einmal die Erde genommen und hat den Körper geformt. Und dann im 1. Mose 2,7 heisst es, und Gott hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Lebendige Seele. Nefesh ist das hebräische Wort an dieser Stelle. Ein lebendiges Wesen. Und das Nefesh, das bedeutet auch Kehle. Das ist der gleiche Wortstamm. Kehle. Der Ort, wo unser Atem durchgeht. Der Ort, wo unsere Nahrung durchgeht. Und wie es im Hebräischen so ist, wo ein Wort oft verschiedene Bedeutungen hat, das finde ich so wunderschön am Hebräischen. Gleichzeitig hat es auch noch den Aspekt von Bedürftigkeit. Also mit dem Wort, der Mensch ist eine lebendige Seele geworden, sagt die Bibel an dieser Stelle, auch der Mensch ist ein bedürftiges Wesen geworden. Eine hungernde Seele, die Hunger hat nach Atem, nach Nahrung, aber ganz, ganz fest auch zu dieser Beziehung zu dem Gott, zu dem Schöpfer. Und die Bibel beschreibt uns, dass wir geschaffen sind für die Gegenwart Gottes. Und der göttliche Geist in dir, wo er dir und mir eingehaucht hat. Der Geist redet zu unseren Seelen göttliche Worte, göttliche Worte. Du bist angenommen. Du musst nicht leisten, um angenommen zu sein. Du bist wunderbar geschaffen. Und zwar genauso wie du bist, mit all deinen Schwächen. Wunderbar geschaffen. Ich liebe dich. Du darfst dich verändern. Du darfst anders werden. Ich gebe dir Wegweisung. Hoffnung. Ich gebe dir die Erkenntnis und die Schritte, die du brauchst. Alles so Worte, wo man vielleicht von dem Geist hört. Und die geistliche Kraft erreicht nicht nur unser innerer Mensch, sondern die dringt durch bis in unseren Körper. Macht uns ruhig. Gelassen. Und das ist der paradiesische Zustand, so wie sich Gott ursprünglich gedacht hat. Meine Bedürftigkeit, wo ich bin, das lebendige Wesen in dieser Nefisch, ist in dieser ganzen Tiefe durch ihn gestillt. Und jetzt wissen wir, was passiert ist im Paradies. Der Mensch hat gefunden, es ist nicht nötig, den Bauplan Gottes, die Beschreibung zu beachten. Und wir können es auch ein bisschen anders machen. Und dann ist bildlich gesprochen Folgendes passiert. So eine Umkehrung. Plötzlich ist der Körper aussen in diesem Bild. Und gell, wenn man von Körper redet, will ich an dieser Stelle auch betonen, der Körper ist zuerst einmal wertfrei. Er ist ein Geschenk Gottes. Er ist gut. Mehrmals als gut befunden, auch im 1. Mose. Aber es sollte an dem Platz sein, wo er hingehört. Und wenn man weiterlesen, 1. Mose 3, 16 und 17, dann ist Arbeiten im Schweiß von deinem Angesicht und Geburten in Mühsal so das erste Merkmal von dieser Umkehrung, die Gott ganz aktiv nennt. So das erste körperliche Merkmal, dass jetzt plötzlich der Körper da aussen dran ist. Und nochmal etwas zeigt uns das Bild. Adam und Eva sind in dem Moment wie geistlich gestorben. Der Geist ist zurückgedrängt, nicht mehr in dieser ganz natürlichen Verbindung zu Gott. Weil die Ablehnung von dem Gott etwas auf den Kopf gestellt hat. Und so haben wir jetzt aussen den Körper als eine krasse Schutzschicht. Nicht mehr der Geist, wo die Sachen weiterleitet. Und ich habe das auch viel versucht zu zeichnen. Oder? Es gibt Sachen, die einfach abprallen. Die Stimme Gottes ist trotzdem noch da. Wie beim Radiobild. Aber sie prallt an uns ab. Und was machen wir jetzt? Wir sind ja immer noch bedürftige Seelen. Wir haben immer noch die Bedürftigkeit, wie wir geschaffen sind. Und jetzt ist es so, dass wir versuchen, durch körperliche Aspekte unserer Seele Nahrung zu geben. Unsere Seele zu stärken aus dieser Schicht Körper raus. Und das ist ja der Grund, wieso wir uns plötzlich als Menschheit so definiert haben, wie wir aussehen, wie unser Körper ist. Also Adam und Eva zuerst einmal, ups, nackt. Und nachher später mir, oder wie schön, dass ich bin, wie stark, dass ich bin und was ich mag. Das sind alles Aspekte. Wir versuchen, durch den Körper unserer Seele, unserer Bedürftigkeit Nahrung zu geben. Durch das, was wir mit den Händen arbeiten, durch das, was wir essen, durch das, was wir geleistet haben, wie erfolgreich wir im Business sind, wie gut die Eltern wir sind. Mit all dem versuchen wir krampfhaft unsere Seele zu nähren. Und wir sind an dem Punkt, wo unser Körper der Seele sagen will, wie sie sich zu fühlen hat. Wenn wir die positiven Worte Gottes nicht mehr oder nur noch sehr leislich hören in unserem Leben. Und wieder, ich merke, ich drehe mich heute ein bisschen im Kreis herum, wieder kommt das Fasten ins Spiel. Beim Fasten geht es darum, von dieser Seite wieder zu dieser Seite zu kommen. Es geht darum, die Schutzschicht vom Körper ein Stück weit aufzubrechen. Und natürlich sind das jetzt sehr schwarz-weisse Bilder. Es können auch so Zwischenschichten sein. Also ein Aufbrechen von dieser krassen Schutzschicht. Und gell nochmal, Körper ist etwas Positives. Ein Geschenk Gottes mit all dem, was dazugehört. Nahrung dürfen wir geniessen. Sexualität ist gut. Schaffenskraft, etwas anpacken, total gut. Aber der Körper soll nicht der sein, der uns sagt, wo es lang geht. Wo unsere Seele irgendwo Kraft und Stärkung gibt. Weil dann kommt es nicht gut. Weil dann passiert all das, was wir in unserer Welt sehen und jeden Tag in den Nachrichten sehen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei all diesen Bildern. Ganz wichtig, beide Stimmen, beide Aspekte sind gleichzeitig da. Das, was Gott über uns sagt und das, was wir selber uns oder unser Körper und die Faktoren über uns sagen wollen. Und die Frage ist, welche ist wie laut? Welche ist wie laut? Welche schafft es, zu mir durchzudringen? Und Fasten ist eine Möglichkeit, etwas von diesen falschen körperlichen Einfluss zurückzubinden, zu minimieren, etwas wieder in eine richtige Reihenfolge zu bringen und dafür zu sorgen, dass der Geist Gottes wieder den Raum bekommt, lauter zu werden. Es ist nicht so, dass es immer ein Automatismus ist. Manchmal ist es auch ein Aushalten. Aber in irgendeiner Art und Weise wird er lauter in deinem Leben. Lass mich noch mit einem weiteren Aspekt erklären, wie fast es hilft, so die verschiedenen Appetite in unserem Leben, da rede ich jetzt von dieser körperlichen Schicht, der Teil, die schwarzen Pfeil, wie fast es hilft, die Appetite zu ordnen. Und zwar haben wir haben verschiedene grosse Appetite in unserem Leben. Und das sind jetzt auch nicht nur christliche Autoren, die von dem reden, sondern ganz viele verschiedene, auch nicht christliche Autoren, die das ganz gleichlich oder ähnlich mindestens auf den Punkt bringen. Wenn ich von Appetit, von Bedürftigkeit rede, dann ist das allem voran ganz einfach Essen. Essen ist mit Abstand der grösste Appetit in unserem Leben. Und dann folgt auf Platz 2 bei dem Ranking Sexualität. Sehr ein starker Antreiber, auch in unserem Alltag und Leben als Mensch. Und dann auf Platz 3 fasse es jetzt mal zusammen mit alle süchtigen Begierden. Da geht es um Karriere, da geht es um anerkannt werden, geliebt sein. Vielleicht auch Ablenkung. Einfach alles Sachen, wo irgendwo unsere Seele auch noch danach dürstet. So in unserem ganzen Menschsein drin. Und mit all diesen Sachen, in all diesen Bereichen, versuche ich meinen Hunger zu stillen, wo meine Seele ständig danach schreit. Und verstehe mich nicht falsch, ein paar von diesen Sachen sind total neutral. Aber unsere Seele hat einen riesen Hunger. Einen Hunger nach echtem Leben. Einen Hunger nach Liebe, nach Annahme, nach Sinn. Nach wieder an den Platz kommen, wo sie eigentlich hingehört. Und sie nutzt verzweifelt jetzt die Appetit, um den Hunger zu stillen. Und dann ist noch nicht ganz fertig. An vierter Stelle gibt es noch etwas. Und zwar, was denkt ihr? Sehr simpel. Tatsächlich der geistliche Hunger. Und das finde ich besonders spannend, auch bei nicht-christlichen Autoren, die sagen, hey, da ist ein geistlicher Hunger rum, auch in Bezug auf einfach auf irgendwo eine Spiritualität. Da gibt es nicht nur in unseren Kreis, den geistlichen Hunger. Aber der springende Punkt ist, wenn ich den nicht aktiv fördere, wenn ich dem nicht aktiv Raum gebe, dann ist er schlichtweg der Leislichste. Einfach von diesen vier jetzt da irgendwo so ein bisschen wirklich auf Platz 4 in meinem Leben. Und zwar nicht nur, weil er grundsätzlich sehr leislich wäre, sondern weil die anderen so dermassen laut sind in unserem Alltag. Allen voran das Essen. Könnte man vielleicht da noch ein bisschen markieren. Und jetzt ist wieder das Fasten, oder? Wo wie so ein Geheimnis drin steckt. Wenn du den stärksten Appetit zu essen in deinem Leben anfängst zurückbinden, ich strich es jetzt mal durch. Das heisst, wenn du den versuchst, in die Schranken zu weisen, du fasten und beten, wenn du ihn an den Platz verweisest, wo er hingehört, dann passiert meistens etwas ganz Spannendes. Dann rutscht das nicht einfach alles eins auf, sondern der geistliche Hunger rutscht an den ersten Platz. Auch da wieder, nicht nur im christlichen Sinn gemeint. Auch bei Nicht-Christen, die Sehnsucht nach dem Spirituellen rutscht nach oben. Und quasi als Nebendeffekt werden die zwei Bereiche leislicher in unserem Alltag. Und du wirst erkennen, und du wirst entlarven, was eine gesunde Form ist und was nicht. Du wirst wissen, was du damit zu tun hast. Und ich finde es mega spannend, das ist das, was ich nicht nur gelesen habe, sondern ganz viele Leute, die regelmäßig fasten, berichten etwas von dem. Und mich hat es nicht unbedingt so gut in Worte fassen. Darum ist es jetzt heute mein verzweifelter Versuch, auf verschiedene Arten euch das zu erklären. Das ist etwas, was du einfach erleben musst. Ein Stück kann man sagen, es ist das Geheimnis vom Fasten. Und ich glaube, etwas von dem Geheimnis, von dieser Kraft, ist das, was wir auch in Matthäus 4 sehen. Wo Jesus nach seinen 40 Tagen Fasten vom Satan versucht wird. Und der Teufel bietet ihm ja alles Mögliche an. Essen, Anerkennung, Reichtum, Kontrolle, ganz viel Macht, Ansehen. Alles menschliche Appetit, wo Jesus da abboten überkommt. Und Jesus gibt ihm in einer geistlichen Gelassenheit, in einer geistlichen Überlegenheit, wenn ich Hühnerhaut überkomme, wenn ich die Stelle lese, eine Antwort und weist das alles zurück. Weil er in dem Moment nicht erst im schwächsten Moment ist, nach diesen 40 Tagen Fasten, sondern weil er in dem Moment innerlich so eine neue Verbindung zu dem Gott hat und geistlich auf einem Höhenflug ist und nicht das Umgekehrte. Und ich glaube, das Zurückbinden von diesen menschlichen Bedürfnissen im Fasten hat ganz viel mit dem starken Moment von Jesus zu tun gehabt, auch in der Story Matthäus 4. Darum lade ich ein, die in Ruhe mal zu lesen, irgendwann vielleicht während deinem Fasten, als einer von diesen Texten, die du liest. Hey, das ist das, was Fasten mit uns macht. Es rührt uns wieder ein Stück in die ursprüngliche Ordnung zurück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das höre, macht es mich lustig. Ich will das nicht nur in meinem Kopf wissen, sondern ich habe eine Sehnsucht danach, das zu erleben, das zu spüren, das zu erfahren. Und vielleicht bist du jetzt heute da und denkst, das betrifft mich gar nicht so gross. Also ich schaffe das irgendwie auch sonst irgendwie anders eben zurückzubinden in meinem Leben. Oder das Bild, das Denken ist dir ein bisschen fremd. Dann möchte ich jetzt zum Schluss versuchen, das Ganze nochmals gleichliche, aber mit einer ganz anderen Version zu verbildlichen. Jetzt muss ich da ein bisschen Platz schaffen. Stell dir vor, du kommst von einem strengen Arbeitstag heim. Also es war ein strenger Tag, Spätabend am Ende einer noch strengeren Woche, und du bist völlig ausgelaugt, völlig K.O. Und jetzt nehmen wir die Kiste so mal als Bild für deine Seele. Und auch meine natürlich. Stellen wir die da hin. Du kommst heim. Und vermutlich ist es zuerst einmal etwas. Das ist unsere natürliche Reaktion, ein normales Nacht, das ist ja gar nicht so schlecht. Gehört schließlich dazu. Vielleicht hast du noch nichts gegessen, weil du so lange geschafft hast. Und dann, ja gut, jetzt, aber weißt du, ein paar Chips würden mir jetzt sicher auch noch gut tun. Und musst mal schauen, jetzt habe ich schmunzeln. Da schreiben die Hersteller sogar schon Freude drauf. Also die Chips versprechen dir Freude. Die versprechen dir da eine erfüllte Seele. Etwas Süßes dürfte es schon noch sein, oder? Also, man gönnt sich ja sonst nichts. Und weißt du, ich will nicht gegen Essen sein. Aber vielleicht hast du es auch schon gemerkt, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo es längst nicht mehr darum geht, unseren physischen Hunger zu stillen. Wo wir längst genug hätten. Sondern wo wir dran sind, die Löcher von der Seele zu stopfen. Einfach jetzt eben mit Essen, statt mit Gegenwart Gottes. Wie wär's mit noch ein bisschen Nüssli? Die sind schließlich gesund, oder? Nüssli sind gesund. Der ist bei den Schnamen, genau. Nüssli. Hey, was passiert da? Unsere Seele hat sich eine Strategie zurechtgelegt. Und das kann Essen sein, das können auch andere Sachen sein, komme ich nachher dazu. Hat sich eine Strategie zurechtgelegt, wo sie sagt, hey, ich bin leer. Bedürftig, neffisch. Ein bedürftiges Wesen, leer, kaputt, unter Druck, frustriert. Und ich möchte wieder ein gutes Gefühl haben. Ich möchte wieder, dass es mir gut geht. Und jetzt greift sie zu irgendeinem von diesen Appetit. In der Hoffnung, die Leere aufzufüllen. Und sie fängt sich an, damit zu füllen. Und gell, Oster, oder? Ein paar Schokoeile wären sicher auch nicht schlecht. Ostern ist etwas Gutes. Zuckereile, genau, hä? Ja, gut aufpasst, danke, ihr seid noch dabei. Genau. Aber wie gesagt, nicht nur mit Essen. Die Strategie kann Ziel sich auch ganz anders ausgedacht haben. Wir können die ganze Liste im Blick nehmen, oder? Gehen wir eins weiter. Sexualität. Weißt du, oder? Ein bisschen über den Gartenhahn schauen. So schlimm ist das ja doch nicht. Oder die paar Bilder am Computer. Was soll's? Haben wir uns ja verdient. Oder der übertriebene Blick, wie gut ich doch aussehe, oder meine Muskeln auf meinen Körper, meine Schönheit. Der Effekt ist immer das Gleiche. Wir versuchen, Erfüllung ohne Gott zu finden. Wir versuchen, unsere Seele zu füllen ohne Gott. Und die Pointe, wo es hingeht, ist auch immer das Gleiche. Wenn wir so versuchen, die Löcher zu stopfen, landen wir meistens irgendwo in einem Bereich, wo wir uns schämen, wo wir Angst haben, wo wir uns selber anklagen, wo wir irgendwo in einer Spirale sind, wo wir sagen, das ist doch nicht gut. Und wir merken, wir werden nicht satt. Obwohl wir immer mehr reinstopfen und wir werden trotzdem nicht satt. Und trotzdem machen wir weiter. Und gleich kannst du an dieser Stelle auch ihre Form, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Richtung rein, ich nenne es jetzt mal von Ismus setzen. Also, Alkoholismus. Workaholismus ist jetzt nicht so physisch, kann ich nicht da rein tun. Aber wir können uns das vorstellen als Bild dafür, oder? Konsumismus, die neueste Cam, die brauche ich jetzt dringend. Auch das da drin. Hey, und wir machen tausend Sachen. Wir machen tausend Sachen, wo unsere Seele eigentlich nur schadet. Und wo sie eigentlich gar nicht füllt. Und wenn jetzt jemand kommt mit einem konstruktiven Vorschlag, vielleicht jemand aus der Kleingruppe, und sagt, hey, weisst, wenn du so Hunger hast, wie wär's zum Beispiel mal mit Bibel lesen? Oder Gebet? Oder eben etwas Geistliches? Und dann haben wir den Vorschlag und dann schauen wir so unsere Kiste an und sagen, ah nein, was soll ich denn sonst noch alles tun? Jetzt habe ich ja schon alles versucht, nicht das auch noch. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Der vierte rutscht irgendwo unter den Tisch. Und das stimmt ja irgendwie ironischerweise teilweise auch noch. Das Ding ist wirklich sehr, sehr voll. Weil wir so voll sind mit all dem Müll, ist da wirklich fast kein Platz mehr. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, was beim Fasten passiert. Wenn ich den stärksten Appetit weglasse und das einfach einmal rausbeige, dann gibt es wieder Platz, merkst du? Also tatsächlich, wenn du dann wettest, hätte das noch ein bisschen eher Platz da drinnen. Und du merkst, und das ist das Geheimnis, wie du plötzlich wieder eine Sehnsucht hast für geistliche Nahrung. Da ist da schon noch etwas drin. Also du musst nicht allem gleichzeitig arbeiten. Aber das Geheimnis ist, dass die vermutlich weniger und weniger ein Problem werden. Und dass, wenn wir das eine Ding da mit dem Essen mal zurückgebunden haben, dass wir die ruhiger mal da drin liegen lassen können. Und nachher beim Geistlichen, bei dem geistlichen Sinn, wie wir heute die Predigt angefangen haben, anfangen ansetzen. Zeit in seiner Gegenwart. Und du spürst, wie etwas von dieser göttlichen Ordnung nach dies nach wieder in Ordnung kommt. Nicht vielleicht so schwarz-weiß vom einen zum anderen kommt, aber nach dies nach. Und ihr könnt euch jetzt langsam bereit machen als Musiker. Auch in Uster. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, ihr dürft euch auch bereit machen. Hey, wenn deine geistlichen Sinn durchs Fasten wieder lauter werden, dann erkennst du plötzlich auch, dass all der Müll für Gott gar nicht so ein grosses Problem ist. Weniger gross, als es für uns manchmal ist. Weil du siehst plötzlich, hey, die Lösung ist schon da. Jesus hat alles da. du musst dich weder schämen noch was auch immer, sondern du darfst die Sachen ihm vor die Füße knallen und er hat alles da. Das ist ein Raum der Umkehr. Du musst dich nicht verändern. Du kannst es vor Gott ausbreiten und damit fängt der Weg an, wo etwas anderes wieder Platz hat. Und es fängt ein Weg an, wo du aus negativen Mustern, aus deinen negativen Appetit, aus Hunger rausgeholt wirst, wo du gar nicht brauchst. Das alles kann Fasten mit uns machen. Und vielleicht ist genau eine von diesen Fragen, die ich dir in die Fastenzeit mitgeben darf, dir mal zu überlegen, was ist mein grösster ungesunder Appetit? Wo ich meine, meine Seele wird satt werden, aber es ist eigentlich nicht so. Und dann legen Gott her. Und dann lade ich von ihm an die Hand her, an dem Punkt. Und staune, was rundum auch noch passiert. Ich möchte beten.